Und hier ist wieder die Redaktion Kulturpalast im Freien Radio für Stuttgart. Ich bin Sabine Gertling und begrüße ganz herzlich hier im Studio Harald Stingele. Er ist heute hier in seiner Funktion als Aktivist bei der Stolperstein-Initiative Stuttgart-Ost oder Initiative Stolperstein Stuttgart-Ost, so rum glaube ich. Und wir wollen erzählen über Heinrich Baumann. Wenn mich irgendjemand immer fragt nach der Adresse vom Freien Radio, dann sage ich, die Adresse ist zwar Stuttgartstraße 16a, aber der Hauseingang ist in der Heinrich-Baumann-Straße. Und jetzt kam kürzlich in der Zeitung ein Artikel über die Vorstellung des Projekts oder des Films Die doppelte Lücke, und da wurde dieser Heinrich Baumann erwähnt, und habe gedacht, jetzt will ich doch mal genauer wissen, was dieser Heinrich Baumann für ein Mensch war, was der für ein Schicksal hatte, und der Harald Stingele kann mir da viel erzählen. Ist es so?
Ja, ich denke schon. Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Eine kleine Korrektur am Anfang. Ich bin nicht mehr in der Stolperstein-Initiative Stuttgart-Ost, aber in der Stolperstein-Initiative, weil ich seit 16 Jahren nicht mehr im Osten wohne, sondern in Zuffenhausen. Aber ich habe seinerzeit die Initiative Ost mitgegründet und habe auch die Geschichte von Heinrich Baumann recherchiert für den Stolperstein, der im Jahr 2006 verlegt wurde, hier schräg gegenüber.
Ja, ich habe, muss zugeben, ich habe den heute zum ersten Mal gefunden,
ja,
weil ich
das
ihn
ist
gesucht
ein,
habe.
Das ist ein Fehler. Und im selben Jahr ist auch unser erstes Stolperstein-Buch erschienen, Stuttgarter Stolpersteine, Spuren vergessener Nachbarn. Und da habe ich herausgegeben, das Buch, und habe auch den Artikel über Heinrich Baumann geschrieben. Insofern bin ich mit der Geschichte einigermaßen vertraut. Ich habe jetzt sicher nicht auswendig alle Details seines Lebens, aber sagen wir mal die wesentlichen Station. Vielleicht also, erzähle ich die dann ja, mal.
Genau, auf dem Stolperstein steht, dass er im Februar 1945 ermordet wurde. Wie hat denn sein Leben angefangen?
Er kommt vom Land, er kommt aus der Gegend von Crailsheim, ist aus einer bäuerlichen Familie. Als ich dann im Zusammenhang mit der Verlegung des Stolpersteins den Sohn kennengelernt habe, auf den kommen wir später vielleicht noch, da erzählte der, dass da immer noch Verwandtschaft gibt. Er wollte auch unbedingt das Buch für seine Tante, die noch lebte, oder die Cousine, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Also es gibt aus der Crailsheimer Gegend vom Land ein klassischer eigentlich Arbeitsmigrant, war erst in Thüringen, hatte dort einen Sohn dann aus erster Ehe, über den wir aber nichts Näheres in Erfahrung gebracht haben, und kam dann kurz vor dem Ersten Weltkrieg nach Stuttgart auf Arbeitssuche. Diese klassische Bewegung in der Industrialisierung Stuttgarts, dass Menschen vom Land nach Stuttgart kamen, hat dann an verschiedenen Orten erstmal gewohnt, ist dann aber sehr früh, ich glaube 1915 war das, hier gegenüber in die heutige Heinrich-Baumann-Straße 25 gezogen. Das hieß damals Champigny-Straße. Auf den Namen kommen wir später in der Sendung nochmal. Ja, und er hat dann hier bei Paul von Mauer gearbeitet als Speditionsarbeiter und kam in Kontakt zur kommunistischen Arbeiterbewegung, hat 1928 dann vermutlich, das ist nur eine Vermutung, vielleicht im Waldheim in Sillenbuch, im Clara-Zetkin-Heim, seine Frau kennengelernt, und im selben Jahr kam auch der Sohn zur Welt, ja, der Heinrich Baumann Junior. So. Dann kandidierte er 1928 bei den Gemeinderatswahlen, ja, auf Platz 6, kam aber nicht rein, war dann auf der Liste noch, die KPD hat damals 4 Sitze bekommen, er war auf Platz 6 dann nachher in der Liste der Kandidaten. Aber eine Frau aus dem Gemeinderat, im Moment kriege ich den Namen nicht mehr hin, die ging in den Landtag dann. Und aus anderem Grunde wurde noch ein Platz frei, und dann rückte er 1931, als Nachrücker kam er in den Stuttgarter Gemeinderat. Wurde von Lautenschlager vereidigt, von dem damaligen Oberbürgermeister, und war in verschiedenen Ausschüssen, ich konnte aber bei der Recherche keine Redebeiträge in irgendwelchen Protokollen finden. Er war dann Vorsitzender des Waldheim-Vereins in Sillenbuch. Das war für ihn so das zentrale Ehrenamt, wofür er sich engagiert hat. Ja, und dann kam 1933, dann kam die Machtergreifung oder die Machtübertragung, kann man vielleicht besser sagen, an die Nazis, an Adolf Hitler. Und es kam die Verhaftung in dieser Verhaftungsaktion am 11. März 1933, wo 200 Kommunisten verhaftet wurden. Die Listen waren vorher schon fertig bei der politischen Polizei im Hotel Silber. Er kam erst wie alle Verhafteten in so ein Internierungslager in der Reithalle für 2-3 Tage und von dort dann in das erste neu eröffnete KZ. Es war das erste KZ in Süddeutschland auf dem Heuberg hier am Albrand. Ja. Vielleicht noch eine Episode, bevor ich weiter erzähle. Steht typisch für ihn, so hat sein Sohn ihn auch charakterisiert als einen immer sehr korrekten und pflichtbewussten Menschen. Er hat noch aus der Haft raus, hat er dann korrespondiert mit der Stadtverwaltung, weil wegen seinem Verein etwas zu regeln war, ja, vereinsrechtlich. Es war, grenzte fast als Absurde, weil der Verein, wie alle Arbeitervereine, kurz danach verboten wurde und sich das sozusagen erledigt hat. Es war aber typisch. Da gibt es auch ein schriftliches Dokument dazu, seinen Brief, den er an die Stadtverwaltung geschrieben hat, um eine Angelegenheit, irgendeine rechtliche Angelegenheit des Vereins, dessen Vorsitzender er war, zu regeln. Gut, er kam dann auf den Heuberg. War dort vier Monate, wurde auf Art Bewährung entlassen im Juli 1933, damit er zur Beerdigung seiner Mutter gehen konnte. Und es gab den Vermerk, dass er nicht wieder festgenommen werden sollte, aber er strenge Meldeauflagen hatte. Er hat seine Arbeit verloren. Die Spedition hat ihn gekündigt, er stand ohne Arbeit da. Familie, der Sohn 5 Jahre alt, also eine Familie zunächst ohne Einkommen. Und er wurde dann verpflichtet, sogenannte Notstandsarbeiten zu machen. Das Einkommen war etwa ein Drittel von dem, was er vorher als Speditionsarbeiter verdient hat. War eingesetzt in vor allem bei Kanalisationsarbeiten und dann vor allem etwas später bei der sogenannten Plattenfabrik in Geisburg. In Geisburg, das war im Prinzip das erste Zwangsarbeitslager in Stuttgart, aber nicht zu vergleichen mit den späteren Zwangsarbeitslagern. Also er durfte nach Hause, aber er musste dort Zwangsarbeit leisten. Die haben dort solche Platten für den Straßenbau angefertigt. Das hat er 3 Jahre musste er das machen. Dann fand er wieder eine Anstellung in seinem Beruf, jetzt bei der Spedition Schenker, die es meines Wissens noch heute gibt. So, parallel, das hat dann seine Frau im Wiedergutmachungsverfahren geschildert, stand sie unter strenger Aufsicht der Gestapo. Er musste sich wöchentlich melden und es gab wohl auch mehrere Durchsuchungen. Und also die Frau hat im Verfahren dann später erklärt, die Frieda Baumann, sie wurden ständig von der Gestapo schikaniert. Ja. Okay, es ist nichts bekannt, ob er in dieser Zeit in irgendeiner Weise politisch noch aktiv geblieben ist, darüber ist nichts bekannt. Er hat sich sehr, das wäre vielleicht noch interessant, sehr um seinen Sohn gekümmert. Der war dann 1941, 1942 stand es an, dass er eine Lehre findet. Und der Sohn hat erzählt, wie er mit ihm alle möglichen Firmen abklapperte. Und er fand dann eine Lehrstelle bei der Allianz in Stuttgart-Westen. Er hat gesagt, er hat sich echt ein Vater, der sich um mich gekümmert hat.
Außer diesen Erzählungen von dem Sohn, wie hast du denn diese Informationen alle gefunden oder wo hast du die gefunden?
Im Innenarchiven, also Stadtarchiv, und dann vor allem die wichtigste Quelle war das Wiedergutmachungsverfahren, das die Witwe angestrengt hat, und die findet man, diese ganzen Wiedergutmachungsakten, die findet man im Staatsarchiv in Ludwigsburg. Und eine Quelle war dann natürlich auch, ich habe dann den Sohn gefunden. Es gab da eine Adresse in diesen Wiedergutmachungsakten, da wusste ich auch, der heißt auch Heinrich Baumann. Und dann habe ich einfach recherchiert und ihn gefunden, und der war dann auch zu einem Gespräch bereit und hat einiges über seinen Vater erzählt. Er wusste natürlich nichts über den politischen Kontext.
Da war er noch zu klein, um das mitzukriegen.
Ja, er war dann, also es ging dann so weiter. Im Sommer 44, Juli 44 war dann der 20. Juli, das Attentat auf Hitler. Und danach wurde ja alles nochmal durchgesiebt, durchgekämpft. Und es wurden unheimlich viele Leute verhaftet, die vermutlich gar nichts damit irgendwie zu tun hatten. Aber man hat nochmal die gesamte noch verbliebene, vermutete Opposition abgeräumt durch die Gestapo und durch die SS. Und da kam er auch, wurde im August 44 verhaftet, kam nach Dachau. Und dort starb er im Februar 45.
Mich hat es gerade schon gewundert, dass er nach der ersten Verhaftung wieder sozusagen freigelassen wurde. Er wurde ja, weil er Kommunist war, verhaftet.
Ja.
Sonst wurde ihm nichts vorgeworfen.
Das gab's, er wurde verhaftet, weil er Kommunist war, weil er kommunistischer Stadtrat war, weil er Vorsitzende eines Arbeitervereins war. Das war aber durchaus häufig. Diese erste Verhaftungswelle, die sollte die Opposition einfach einschüchtern. Ja, es war nicht gedacht, sofort alle einzusacken. Es war auch gedacht, und das hat zum Teil ja auch funktioniert, die wieder freizulassen, damit man dann die weiteren aufspüren kann. Also dann Kontakt aufnehmen mit Genossen und so weiter. Und also das war eine relativ bewusste Strategie hier, um die ganze Opposition aufzurollen. Also es waren viele, die nur einige Monate auf dem Heuberg waren oder später auf dem Oberen Kuhberg in Ulm. Das war ja dann das Anschluss-KZ. Es waren nicht solche Lager, wo die Leute auf sehr lange Zeit waren. Es waren ja auch keine Vernichtungslager, was nicht heißt, dass nicht Leute dort auch gestorben sind, aber...
So, kommen wir nochmal auf Heinrich Baumann, den Jüngeren. Du hast ihn ja dann kennengelernt. Wie ging es ihm mit seinem Vater, mit dieser Aufarbeitung?
Er hat mir gesagt, also er hat ein sehr enges Verhältnis zu seinem Vater gehabt. Ich habe das vorher schon erzählt, dass er ihn unterstützt hat. Für ihn war schlimm, er war 17 zu diesem Zeitpunkt, hat einige Tage bevor die Todesnachricht aus Dachau kam, hat er seinen Einberufungsbefehl gegangen. Also als sein Vater starb, er hat es dann erst später erfahren, war er eingezogen zum, das war das letzte,
ja, das letzte eingezogen worden.
Aufgebot im Februar 1945. Ich sagte schon, er hat ihn unterstützt bei der Arbeitssuche. Was ich interessant, also wie er ihn schilderte, als einen sehr korrekten Mann, er sagt, er kam immer mit der Aktentasche dann um die Ecke, dann in die Stöckerstraße, von der Stöckerstraße hier in die Champignystraße ein. Er hat Gefühle, er war noch sehr berührt, und er hat mir gesagt, er hat eine Lehre draus gezogen, er will nie in seinem Leben etwas mit Politik zu tun haben. Er war ein traumatisierter Jugendlicher auf eine bestimmte Art, kam dann zurück irgendwann nach Kriegsende, ich weiß nicht genau, den Zeitpunkt habe ich nicht mehr im Kopf, war er wieder bei seiner Mutter, und die hatten große Probleme, wie bekommt man satt. Er hat noch erzählt, in dieser Gaststätte, die heißt jetzt heute anders, das war lange so eine schwäbische Gaststätte, die haben ihn zum Teil mit durchgefüttert, dann 45, da hat er eine enge Beziehung. Und er hat sein ganzes Leben dann in dieser Stelle, in dieser Firma, in der Allianz gearbeitet, wo ihm sein Vater die Stelle besorgt hatte.
Das muss ja jetzt auch schon ein alter Mann sein.
Ja, sehr alt. Also ich habe dann, das ist jetzt ja 16 Jahre her, den Kontakt irgendwann verloren, das Jahrgang 28. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Hm. Ja. Hm.
Gut, dann wollen wir nachher mal über diese Champigny-Straße sprechen oder über die Benennung dieser Straße. So, wir haben ja gehört, dass die Heinrich Baumann Senior und Junior in der Champigny-Straße gewohnt haben. So hieß die Straße damals. Champigny ist eine französische Stadt, oder?
Ja, Champigny ist dann der Ort einer Schlacht im Krieg 1870-71. Ja? Dort hat ein württembergisches Regiment die Franzosen geschlagen. Ja? Das Viertel ist hier dafür bekannt. Wir haben als Parallelstraße die Metzstraße und die Sedanstraße. Das waren Straßen, wie die Schlachten, wichtige Orte aus dem Krieg 1870-71. Es war auch sozusagen eine Feier des Sieges. Man muss wissen, das war ein Stadterweiterungsgebiet in den Ende des 19. Jahrhunderts, wo diese Straßen, dieses Viertel gebaut wurden. Und dann hat man als Straßennamen diese Schlachtennamen genommen. Die Querstraße, Stöckerstraße benennt das Gebiet, also die Längsachse, aber die Querstraßen hießen nach diesen Schlachten. 1945 haben in den ersten 4 Monaten die Franzosen Stuttgart besetzt, ja, von April bis Sommer, bevor die Amerikaner kamen. Und denen war erstaunlicherweise nur die, also es gab verschiedene Straßenumbenennungen, bestimmte Straßennamen wie Militärstraße, im Westen zum Beispiel durfte nicht mehr verwendet werden. Darunter war auch die Champignierstraße. Was ich bis heute nicht verstehe, warum die Sedanstraße und der Sedantag war, der große Siegestag im Kaiserreich, warum die Sedanstraße, die Metzstraße ihren Namen behalten durften. Weiß man nicht. Champigny klingt vielleicht französischer wie die beiden anderen Straßennamen. Wie ich auch was anderes, wenn ich das einfügen darf, nicht verstehe, warum die Franzosen in den 4 Monaten das Siegesdenkmal aus dem 70er Krieg auf dem Karlsplatz, das mir seit vielen Jahren ein Ärgernis ist, wo mitten in Stuttgart dieser Krieg gefeiert wird und der Kaiser Wilhelm als Feldherr gefeiert wird, dass sie das nicht haben stehen lassen. Das wundert mich einfach.
Das ist vielleicht mir jetzt gar nicht so bewusst. Also ich weiß zwar, dass das der Kaiser Wilhelm ist und dass ich den eigentlich auch nicht da haben will, aber
ja, vor allem sind diese auf diesen Obelisken, an diesem Siegesdenkmal, stehen die ganzen Schlachtennamen nochmal. Also das ist eine richtige, ein Siegesdenkmal des Ende des 19. Jahrhunderts, dann nicht direkt danach, das ist viel später errichtet worden. Ein ähnliches, was mir jetzt erst bei einer Führung bewusst wurde, auch auf dem Schlossplatz steht so eine Siegessäule, wo aus den Kriegen gegen Frankreich Anfang des 19. Jahrhunderts überall die Schlachten vermerkt sind. Ich habe mir das zum ersten Mal genauer angeguckt. Nach dieser Führung dachten, mitten in der Stuttgarter Innenstadt stehen 2 große Siegesmahnmale. Ja, das ist ohne guckt. Ich bin mir ohne das wenigstens ein Kontext hergestellt wird. Ja, gut, das war jetzt eine Abschweifung. Zurück zur Champignierstraße. Die Franzosen haben verfügt, dass das umbenannt wird und es wurde dann eben nach Heinrich Baumann benannt. Es wurde,
finde ich aber schon erstaunlich, also ja, nach einem Kommunisten und
ja, es gab sicher die Ortsausschüsse damals, die haben sicher wurde gefragt, habt ihr Vorschläge? Es ist zum Beispiel die heutige Lange Straße, die hieß Thälmannstraße, Ernst-Thälmann-Straße. Also ich vermute, dass die Franzosen die Leute ja nicht so kannten, haben gesagt, wer ist in Ordnung, wer waren Antifaschisten. Und dann kam es zu dieser Straßenbenennung. Die Geschichte geht aber weiter. 1952 sollten diese Umbenennung nach Kommunisten, das war vielen ein Ärgernis, sollten rückgängig gemacht werden. So wurde dann zum Beispiel die Thälmannstraße wieder in Lange Straße umbenannt. Ich weiß nicht, gar nicht, wie sie vorher hieß, aber sie hieß ab dann Lange Straße, diese Querstraße zur Königstraße. Und auch die Heinrich-Baumann-Straße stand wieder zur Disposition. Es war die Zeit des Kalten Krieges und es war die Zeit der öffentlichen, auch internationalen Diskussion über die Wiederbewaffnung Deutschlands. Adenauer hat damals die Wiederbewaffnung Deutschlands betrieben. Und was ich interessant finde, es gab eine Gemeinderatsdebatte zu diesem Thema und da gibt es das Protokoll, daraus habe ich diese Kenntnisse. Da gab es dann große Bedenken, jetzt das wieder in Champigny-Straße umzubenennen, weil das würde in Frankreich bitter aufstoßen, wenn hier wieder in einer Zeit, wo die Remilitarisierung Deutschlands diskutiert wurde, eine Straße wieder zurückbenannt wurde in die Schlacht, in die Straße eines Sieges über Frankreich. So blieb es, also es fand keine Mehrheit im Gemeinderat an dieser Rückbenennungsantrag und so blieb es Heinrich-Baumann-Straße. Und darum kann der Stolperstein für Heinrich Baumann in der Heinrich-Baumann-Straße 25 liegen.
Jetzt geht es um den sprachlichen Umgang mit dem Tod von Heinrich Baumann. Da hast du dir auch Gedanken gemacht oder Recherchen gemacht. Also auf dem Stolperstein steht, er wurde ermordet am 23. Februar 1945, glaube ich, gell?
Ja, sein Tod wurde sehr unterschiedlich beschrieben. Das ist eine klare Vorgabe auch von Gunter Demnig, wer in einem KZ in dieser Zeit starb, wurde ermordet.
Gunter Demnig ist der Künstler, auf dessen Initiative diese Stolpersteine, der die Stolpersteine auch noch herstellt.
Darüber gab es viele Diskussionen, auch in der Gründungszeit der Stolpersteine hier. Er sagt zum Beispiel, verschollen hat er abgelehnt, umgekommen lehnt er ab. Das ist kein Unfall irgendwo auf dem Gletscher, wo man umkommt. Man war Teil eines mörderischen Systems und ist diesem System zu Opfer gefallen. Und ich lese jetzt einfach mal, muss ich das vergrößern? Es war ein politischer Mord und jetzt interessant, wie das jeweils unterschiedlich Sprache damit umging, weil Sprache definiert auch Geschichte. Ja? Wie benennt man die Ereignisse? Also auf dem Straßenschild ganz unten und ganz oben ist eine ergänzende Erläuterung. Stuttgarter Gemeinderat, also wo unter dem Schild Heinrich-Baumann-Straße, Verfolgter des Naziregimes, starb im Konzentrationslager Dachau. So. Das Amt für Wiedergutmachung schreibt 1946, Heinrich Baumann sei im KZ Dachau umgekommen. Und im Rentenbescheid an seine Witwe Friede Baumann von 1951 wird festgestellt, er habe in unmittelbarem Zusammenhang mit der Verfolgung den Tod erlitten. Ja, das sind, es gab nur eine andere, wie sagt man, Äußerung, nur das Hauptversorgungsamt Württemberg-Baden vermeidet 1946 in seiner Stellungnahme zum Rentenantrag Frieda Baumanns jede Beschönigung. Zitat: Die Internierung im Konzentrationslager war eine Maßnahme des politischen Terrors. Der Tod trat nach sechsmonatiger Haft ein, angeblich infolge Rippfellentzündung. Der Tatbestand lässt sich nicht weiter aufklären. Die Lege Ferenda, das heißt im Sinne einer wünschenswerten künftigen gesetzlichen Regelung, muss aber angesichts der durch die Kriegsverbrecherprozesse sattsam bekannt gewordenen Vorgänge in den Konzentrationslagern im Allgemeinen und in Dachau im Besonderen die Rechtsvermutung gelten, dass der im Konzentrationslager eingetretene Tod eines politischen Inhaftierten durch den Konzentrationslageraufenthalt und die damit verbundenen gesundheitsschädlichen Terrormaßnahmen verursacht oder doch wesentlich mitverursacht, wenn nicht gar gewaltsam herbeigeführt worden ist. Sofern nicht im Einzelfall bekannte Tatumstände dieser Rechtsvermutung entgegenstehen. Danach hat der Tod des Baumann als Folge politischer Terrormaßnahmen zu gelten. Die Witwe ist als Opfer des Naziterrors zu versorgen. Das ist 1946, ja, Juristendeutsch, aber in der Ausrichtung sehr klar.
Ja.
Sehr klar und positioniert. Also es ist aufklärend, im Unterschied zu diesen anderen Formulierungen, die so, eigentlich die Dinge im Dunkeln lassen.
Ja.
So viel zur Sprache, zum sprachlichen Umgang mit diesen Vorfällen.
Und wie gesagt, auf dem Stolperstein steht, er wurde ermordet.
Ja.
Was ja jetzt für diese juristische Erklärung quasi der kurze...
Ja, die kurze Zusammenfassung
ist. Kurze Fazit ist. Du hast gerade noch erzählt, wie es bei der Stolperstein-Verlegung zuging. Nochmal, die Heinrich-Baumann-Straße ist ja eine relativ kurze Straße, geht von der Neckarstraße bis zur Hackstraße, ist es, glaube ich, da oben, oder?
Sie geht noch, glaube ich,
geht sogar noch ein
Stück weiter bis zur Landhausstraße.
Ja, aber trotzdem eine relativ kurze Straße und hier schräg gegenüber vom Radio liegt dieser Stolperstein und noch ein anderer. Es sind zwei.
Ja, es ist noch ein anderer. Müsste ich nachher mal gucken. Ich glaube für ein Euthanasieopfer, aber ja, ganz sicher bin ich mir nicht.
Und du hast erzählt, dass der Sohn gar nicht bei der ersten Verlegung oder bei der Verlegung selber dabei sein wollte.
Ja, er hat zu Recht vermutet, dass diese Verlegung ein politisches Ereignis werden würde. Der Waldheim-Verein Sillenbuch ist da in großer Besetzung gekommen. Es war, sagen wir mal, zwei Pole. Es war die Initiative Ost. Ich habe damals die Verlegungsfeier moderiert. Es war sozusagen einfach die biografische Information. Und der Waldheim-Verein hat es sehr stark dann mit auch einem gewissen Hang zum politischen Heroismus aufgeladen. Und der Sohn hat mir im Vorfeld gesehen, den ich eingeladen hatte zu der Verlegung, sagte, er ahnt es, so wird es sein, und da will er nicht dabei sein. Er will nicht in die Situation kommen, er will sich auch nicht davon distanzieren müssen, er will einfach nicht dabei sein. Hat mich dann gebeten, ob ich mit ihm, seinem Sohn und seinem Enkel eine Woche später zu dem ich ihm den Stein zeige. Und das haben wir dann auch gemacht. Da war dann auch noch die Schwiegertochter dabei. Es war eine ganz anrührende, kleine, intime Familienzusammenkunft. Und der Sohn, der ist irgendwie Journalist, glaube ich, damals gewesen bei der Cannstatter Zeitung. Aber am anrührendsten fand ich der Kleine, der war frisch eingeschult. Er hatte gerade lesen gelernt und kniete sich dann hin und entzifferte die Inschrift von dem Stolperstein.
Das war dann sozusagen der Urenkel von dem
Heinrich. Das war der Urenkel von Heinrich Baumann. Der Urenkel von Heinrich Baumann.
Ja, ja.
Ja.
Schöne Geschichte. Aber das Waldheim erinnert selber auch noch an den Heinrich Baumann.
Ja, es gibt im Waldheim einen Heinrich-Baumann-Raum, ja, und dort hängt auch das Bild, das wir auch in unserem Buch abgedruckt haben, das auch in dem Film vorkommt, über den wir noch sprechen werden. Ja. Das ist ein sehr schönes Bild, das auch so ein bisschen den Typ deutlich macht, dieses Korrekte, dieses Aufrechte. Ja.
So. Wir haben jetzt schon viel über Heinrich Baumann erfahren und an die Erinnerung an Heinrich Baumann. Ich bin ja drauf gekommen über diesen Zeitungsbericht, über den Film Die doppelte Lücke. Wie kam es denn dazu, zu diesem Film?
Also ein Thema, das verschiedene Leute schon seit Jahren beschäftigt. Wenn man ins Rathaus geht, in den ersten Stock, dort ist eine große Galerie. Ja. Das sind, haben wir dann erfahren, die Ehrenbürger der Stadt Stuttgart. Einige wurden wieder entfernt. Auch Adolf Hitler war ein Ehrenbürger von Stuttgart und Hindenburg war Ehrenbürger von Stuttgart. Und es sind darunter alle Bürgermeister. Ab Ende 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Der letzte Kopf, der dort hängt, ist Schuster. Von Kuhn hängt noch kein Bild. Mal gucken, ob es überhaupt dazu kommt. Und das Ärgernis besteht darin, dass in dieser Galerie es eine Lücke gibt. Nämlich, wenn man sich das kritisch anguckt, dann hat Stuttgart zwischen 33 und 45 keinen Bürgermeister gehabt. Ja? Es endet mit Lautenschlager und geht wieder weiter mit Klett, diese Galerie. Und das hat also mich persönlich schon immer geärgert, wie meine Stadt, ich habe selber lange bei der Stadtverwaltung gearbeitet, mit dieser Geschichte umgeht. Das ist die eine Lücke. Die andere Lücke ist, dass nirgends im Stuttgarter Rathaus, zum Beispiel an den ermordeten Gemeinderat, Stadtrat Heinrich Baumann erinnert wird. Auch nicht, es gab zwei jüdische städtische Mitarbeiterinnen, Fürsorgerinnen waren das, die an die nicht erinnert wird. Und es wurde nicht an die über 170 im Frühjahr 33 aus politischen Gründen aus der Stadtverwaltung entlassenen Arbeiter und Angestellten erinnert. Ja. Zum Letzten muss ich sagen, also an diese drei Personen übrigens wird in Stuttgart mit Stolpersteinen erinnert. Es gibt Stolpersteine für diese beiden Fürsorgerinnen. Ja, und Heinrich Baumann wird hier erinnert. So, diese Geschichte der Entlassung, die ist so gut wie nicht bekannt. Ja, die ist im Gedächtnis der Stadt überhaupt nicht eingeschrieben. Sie wurde erwähnt vor 40 Jahren, als es diese Ausstellung gab im Tagblattturm Stuttgart im Nationalsozialismus. Es war so, dass ich glaube, am 7. April wurde das Gesetz verabschiedet von den Nazis zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, was ein völliger irreführender Titel ist, weil es ging nicht nur um Beamte, es ging um das gesamte Personal im öffentlichen Dienst. Und da wurde verfügt, dass Leute, die politisch aktiv waren, also links oder auch nur liberal aktiv waren, und dass sogenannte nicht-arische Beschäftigte alle aus dem Dienst zu entfernen sind. Es war eine riesige Säuberungswelle in ganz Deutschland. Alle städtischen Mitarbeiter mussten einen umfangreichen Fragebogen ausfüllen, und dieser Fragebogen und natürlich dann noch entsprechende schon vorliegende Überwachungsberichte waren dann die Grundlage für die Entlassung dieser Mitarbeiter. Das war etwa 80% waren Arbeiter, ja, quer durch die ganze Stadtverwaltung. Ein etwas kleinerer Block Angestellte, und aber es gab auch einige, relativ wenige Beamte, die dem zum Opfer fiel. Und das war die Ausgangslage. Und wir haben ja dieses Projekt Stolperkunst, wo wir gesagt haben, mit Mitteln der Kunst soll der Erinnerungskultur neue Impulse verschafft werden. Und da gab es ein Projekt, eine Live-Performance im Rathaus im Oktober 20 zu machen zu diesem Thema. Mit dem Theater La Lune hier im Stuttgarter Osten haben wir dieses Projekt ausgeheckt. Es war fertig, das Drehbuch sozusagen für diese Performance war fertig, und dann wurde das Rathaus geschlossen wegen Corona. Es gab Ausbrüche in drei Fraktionen. Wir hatten schon die Erlaubnis von Fritz Kuhn für diese Performance. Es war alles fertig. Der Termin stand fest, und dann wurde das abgesagt. So, und dann haben wir gesagt, jetzt haben wir die ganze Recherche gemacht, jetzt haben wir das tun wir jetzt nicht in die Tonne, und haben überlegt, wie kriegen wir das hin, wie machen wir aus dem stattdessen einen Film. Wir haben schon mit einem anderen Format, mit kleinen Videos auf Corona reagiert. Das ist das Format Stolperblick, sehr interessante künstlerische Kommentare zu einzelnen Stolpersteinen. An die Idee knüpfte das an, aber und dann hat sich ein Team gebildet, und wir haben dann die Erlaubnis bekommen, obwohl das Rathaus noch völlig geschlossen war. Im Februar 2021 war dann im Rathaus zwei Tage zu drehen. Mhm. Und daraus ist dieser Film entstanden. Es ist ein 11-minütiger Film, der, jetzt ist der Titel vielleicht verständlich, die doppelte Lücke. Es wird an zwei Dinge nicht erinnert. Es wird nicht an den Ströling erinnert.
Das war der Bürgermeister.
Das war der Oberbürgermeister, der per Verfügung der Nazis vom Reichsstatthalter Mohr ins Amt kam am 16. März 1933. Und es wird nicht an die Opfer aus der Stadtverwaltung erinnert. Der Film wurde dann im März 2021 fertig. Und wir haben dann eine Preview gemacht per Zoom. Wir haben Stadträte eingeladen zu einer Preview. Es war wirklich erstaunlich. Die waren sehr gerührt auch, haben gesagt, es macht einen fertig, diesen Film zu sehen, wenn man täglich in diesen Räumen sich bewegt und auf einmal, das, als ob die Gespenster, das, der Film fängt auch mit so einer Art kleinen Gespensterstunde an. Und da mitten in dem Film spielt Heinrich Baumann natürlich als ermordeter Stadtrat eine große Rolle. Die Schauspielerin Juliana Herzberg hat die Rolle des Sohnes übernommen, die an ihren Vater erinnert. Das ist eine kleine, weil wir wollten sie einfach besetzen. Das war eine kleine, wie sagt man, Veränderung der Geschichte. Es wurde jetzt auch nicht aus. Sie hat einfach aus dem Gespräch mit Heinrich Baumann Junior einige Dinge erzählt. Es wurde immer gegeneinander geschnitten. Die Reden von Strölin und dann diese Opferseite. Endete dann mit einer langen Kamerafahrt entlang dieser Galerie, wo dann eingeblendet wurde, wer vorher, nachher, und wurde gesagt, eine doppelte Lücke klafft im Stuttgarter Rathaus. Kurz nach dieser Preview per Zoom haben einige Tage später diese anwesenden Stadträte, die beteiligten Stadträte, einen Antrag gestellt, dass das Thema im Gemeinderat sein muss und haben gesagt, die Premiere des Films muss in einer Vollversammlung des Gemeinderats stattfinden. Und es fand dann Ende Juli statt. Dort wurden das Protokoll dieser Sitzung, zwar in der Liederhalle, weil das Rathaus noch gesperrt war, und das Protokoll dieser Sitzung, die Stellungnahmen der Fraktionen, die kann man bei uns auf unserer Webseite stolperkunst.de nachlesen. Aber dann ist erstmal nichts passiert. Ja? Und wir haben gesagt, jetzt müssen wir mal nachhaken und haben eine Veranstaltung für Ende März geplant, die war jetzt vor 2 Wochen. Und wieder in Absprache mit Fraktionen fand die im mittleren Sitzungssaal statt. Die Idee war, was bedeutet es für auch die Jugend dieser Stadt? Und wir haben eine Diskussion organisiert zwischen 5 Jugendräten und 7 Stadträten. Im mittleren Sitzungssaal ist ja dieses Rondell, und wo dann auch Versprechen abgegeben wurde, jetzt gehen wir das an. Unser Ziel ist ganz klar, wir erwarten, und das wurde auch in der Diskussion dann von Stadträten auch gesagt, dass die Stadt einen Gestaltungswettbewerb ausschreibt. Wir machen da keine Vorgaben, wir sind auch jetzt nicht die Künstler. Wie kann diese doppelte Lücke angemessen geschlossen werden? Wir wollen ja nicht den Strölin in seiner NS-Uniform dahängen. Das wäre sicher eine unangemessene Form der Erinnerung. Aber wie geht ein Rathaus mit dieser Geschichte um? Und was uns interessiert, da können wir dann vielleicht mal im Jahr nochmal eine Sendung machen, welche Ideen kommt da? Und schon in dieser Diskussion wurden ganz viele Ideen von den Jugendräten und den Stadträten geäußert. Und die haben das Versprechen abgegeben, sie machen jetzt zu 12 eine Sitzung, ein Treffen und wollen gucken, wie sie das auf den Weg bringen. Das ist jetzt gerade, wann war das? Am 29. Also sind 2 Wochen. Genau, heute vor 2 Wochen war diese Veranstaltung. Man muss ihnen jetzt ein bisschen Zeit lassen, aber wir werden nachfragen.
Da wurde dann doch was angestoßen.
Ja, es wurde was
gebracht.
Kann man
sich diesen Film angucken auf der Internetseite?
Ja, den Film, also man geht auf stolperkunst.de. Und das sind so Kacheln und gleich die zweite Kachel heißt die doppelte Lücke, da klickt man an und dann kommt man auf, also er steht auch in YouTube, aber da kommt man dann auf die YouTube-Seite. Den kann man angucken und es gibt viele Zugriffe, also man kann nachvollziehen, wie viel der angeklickt wurde und es geht jetzt so auf die 1000 Zugriffe zu, das ist nicht schlecht. Also wir haben immer gesagt, Corona war ja wirklich für alle eine große Belastung. Aber dieser Film, den hätte es nicht gegeben ohne Corona. Und der ist viel wirkungsvoller natürlich als eine einmalige Performance im Rathaus. Ja. Man kann damit arbeiten. Es wurde auch von den Jugendräten gesagt, den muss man in die Schulen bringen. Und die Jugendlichen haben gesagt, sie hatten keine Ahnung, was in Stuttgart 33 passiert ist. Und das Thema eigentlich ist für mich, das Thema dieses Films, wie zerbrechlich ist die Demokratie. Also wie kann in wenigen Wochen die kommunale Demokratie völlig zerstört werden?
Die Geschichte von Heinrich Baumann kann man nachlesen auf der Seite der Stolpersteine Stuttgart.
Ja.
Weißt du die Adresse zufällig?
Stolper, also www.stolpersteine-stuttgart.de.
Genau, da kann man die Geschichte von Heinrich Baumann nachlesen. Dann danke ich herzlich für deine Auskunft, deinen Besuch hier und die vielen spannenden Sachen, die du erzählst. Wir können ja wieder mal was machen, wenn es wieder einen Anlass gibt. Herzlichen Dank, Harald Stingele von der Initiative Stolpersteine Stuttgart.
Ja, ich bedanke mich auch.